Ja, es sind heute einige neue Gesichter da. So werde ich auch mich ganz kurz vorstellen. Ich heiße Horst Zielfeld. Bis vor kurzem kam ich aus Süddeutschland, in der Gegend von Stuttgart wohne ich. Nicht gebürtig, ich bin kein Schwabe. Aber jetzt hat es mich verschlagen ganz nach Norden. Inzwischen wohne ich also in Ostfriesland bei Leer. So war das jetzt nicht ganz so weit hierher nach Celle. In 2 Stunden war ich da. Viele von Ihnen kennen den Herrn Schlaver. Die Tochter vom Herrn Schlaver und ein Sohn von mir sind verheiratet miteinander. So ist also eine Beziehung auch da. Und das ist das junge Ehepaar, das den Birkenhof in Müden leitet. Also ich bin der Vater von dem Clemens und Bernd, der Vater von Anne. Und so, das verbindet uns und dadurch bin ich auch viele Jahre schon in Celle. Bis vor 6 Jahren war ich noch Lehrer am Gymnasium für Mathematik und Physik. Ganz andere Fächer als das, was wir heute jetzt hier machen. Habe aber nebenher schon immer biblische Vorträge gehalten. Und vor 6 Jahren habe ich mich ganz frei gemacht von meinem Beruf. Habe mich beurlauben lassen ohne Bezüge. Das geht ja als Beamter. Und jetzt in 2 Monaten werde ich Pensionär. Vom Staat her. Ja, Bibelstudium. Die Bibel will wirklich studiert werden von uns. Will genau gelesen werden. Ich habe mich gefreut, ein ehemaliger Schüler von mir, der in einer Gegend jetzt wohnt, wo ein ganz neuer Ortsteil entstanden ist, mit etwa 15.000 Einwohnern, aus der Retorte gestampft, innerhalb von 8, 9 Jahren, ist dorthin gezogen und hat dort eine Gemeinde gegründet. Die hat jetzt schon 120 Mitglieder. Und er sagte, Horst, das Bibelstudieren habe ich gelernt als Schüler bei dir im Schülerbibelkreis, wie man Bibel wirklich sorgfältig liest. Auch dazu möchten wir heute Anleitung geben, wie kann man die Schrift sorgfältig studieren. Und wir machen das ja fortlaufend und sind jetzt angekommen beim 1. Timotheusbrief. Was man hier sieht auf dem Bild, das ist so ein Fundament, ein ausgegrabenes Fundament von einer Säule. Und wir sehen, wie mächtig dieses Fundament ist, um diese Säule zu tragen. Und dabei, dieses Bild soll ein wenig verdeutlichen, einen Bibelvers in diesem 1. Timotheusbrief, und zwar in dem 3. Kapitel, folgenden Vers. Vers 15, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, das die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler. Und jetzt kommt es um die Grundfeste oder das Fundament der Wahrheit. Also die Gemeinde, die Versammlung oder auch Kirche ist das, wo die Wahrheit drin gefunden wird. Und sie sollte die Grundfeste der Wahrheit sein. Das ist der Ort, wo Wahrheit gefunden wird. Das ist sicher ein Zentralvers in diesem 1. Timotheusbrief. Beide Briefe an Timotheus beschäftigen sich mit der Gemeinde unter dem Blick, die Gemeinde, das Haus Gottes. Die Gemeinde wird in der Bibel ja mit verschiedenen Dingen verglichen, zum Beispiel mit dem Leib Christi, mit der Braut, aber eben auch mit einem Haus. Wenn wir das Bild des Hauses haben, dann ist die Gemeinde der Ort, wo Gott wohnen will, in der Mitte von Menschen. Dann wird das Wort Haus benutzt in der Bibel, wenn dieser Aspekt des Wohnens Gottes unter den Gläubigen im Gesichtsfeld steht. Beide Briefe, wie gesagt, haben diesen Tenor, Wobei im ersten Brief das Haus noch als in Ordnung angesehen wird. Die Gemeinde ist noch in ihrem frischen ersten Zustand. Die meisten Dinge sind noch in Ordnung. Und Paulus schreibt diesen Brief auch, damit diese Dinge in Ordnung bleiben. Gibt Anweisungen an Timotheus, wie er in den Versammlungen, auf was er zu achten habe, damit diese Ordnung erhalten bleibt. Trotz aller Bemühungen hat sich diese Ordnung im Laufe der Zeit verschlechtert. Und dann finden wir darüber Aussagen im zweiten Timotheusbrief. Da wird gesagt, dass die Gemeinde, die Versammlung ein großes Haus ist, in dem viele Gefäße sind. Die einen zur Ehre und die anderen zur Unehre. Und da sehen wir, dass negative Dinge hineingekommen sind und wie man dann zu handeln hat. Aber das kommt ja erst im nächsten Monat. Jetzt also der erste Timotheusbrief. Es ist einer der Briefe des Apostel Paulus an eine Einzelperson. Er hat zwei Briefe an diesen seinen Mitarbeiter Timotheus geschrieben. Als weitere Briefe an Einzelpersonen von Paulus haben wir noch den Brief an Titus, der relativ kurz ist, und den noch kürzeren Brief an Philemon. Das sind die vier Briefe des Apostels Paulus, die an Einzelpersonen gerichtet sind. Die anderen Briefe des Apostels Paulus sind an Gemeinden gerichtet, wie zum Beispiel der Brief an die Römer, der Brief an die Epheser, an die Kolosser, an die Philipper. Dann gibt es noch einen Brief, der wahrscheinlich, man ist da nicht ganz sicher, weil der Schreiber nennt sich nicht, wahrscheinlich aber doch, dass auch der Hebräerbrief von Paulus stammt, weil in diesem Brief auch Timotheus erwähnt wird. Und das Timotheus war der Mitarbeiter von Paulus, so stammt wahrscheinlich auch der Hebräerbrief aus der Feder von Paulus. Er trägt eben keinen Absender. Nun, wir wollen mal ganz kurz einen Steckbrief von Timotheus erarbeiten, einen kurzen Überblick, jetzt nicht über das Buch, sondern über die Person des Timotheus, um eine gewisse Vorstellung zu bekommen, auch wie sehr sie mit Paulus, mit dem Dienst von Paulus verbunden war. Ich teile das in verschiedene Abschnitte ein, in Bezug auf das Leben jetzt des Paulus. Paulus war zweimal in Lystra, in Kleinasien, ein Ort, und in diesem Ort ist Timotheus aufgewachsen. Und von ihm wissen wir Folgendes. Er war Halbjude, seine Mutter also war Jüdin, sein Vater war Grieche. Das wirkte sich dahingehend aus, dass er nicht beschnitten war als Kind. Da hatte das seine Auswirkung. Der griechische Vater hatte das wohl nicht als nötig angesehen. Also von der mütterlichen Linie her jüdischen Hintergrund, vom Vater her griechischen Hintergrund. Er kannte von Kindheit an die Schriften, das wird uns im zweiten Timotheusbrief, schreibt davon Paulus, dass Timotheus von Kindheit an das Alte Testament kannte. Sowohl seine Großmutter als auch seine Mutter trugen Sorge dafür, dass er schon in früheren Jahren die Heiligen Schriften kennenlernte. Vielleicht, das ist nicht ganz sicher, wir finden keine direkte Aussage darüber, vielleicht war Paulus bei seinem ersten Aufenthalt in Lystra das Werkzeug seiner Bekehrung. Man kann das aus solchen Stellen schließen, dass er sagt, mein echtes Kind. Natürlich war er nicht genetisch sein Vater, man kann das eben so deuten, dass vielleicht es ein Kind im Glauben war. dann bei dem zweiten Besuch von Paulus in Lystra war jetzt Timotheus zu einem jungen Mann herangewachsen, von dem gesagt wird, dass er einen ungeheuchelten Glauben hatte, dass also der Glaube echt war. Wurde vorhin im Gebet gesagt, dass doch hier hoffentlich keiner ist, der, sagen wir, mitschwimmt unter den Christen, auch ein gewisses Glaubensbekenntnis nach außen durchaus dokumentiert, aber dann, dass dieser Glaube eben nicht wirklich ist. Das war bei Timotheus anders, dieser Glaube war nicht vorgetäuscht, sondern tief in seinem Herzen verwurzelt. Außerdem hatte er ein gutes Zeugnis von den Brüdern. Jetzt kommen wir schon dahin ein wenig, dass Paulus gedachte, diesen jungen Mann als Hilfe mitzunehmen auf seine Missionsreise. Und dann hat er sich aber in der Versammlung in Lystra erkundigt, was könnt ihr mir eigentlich sagen über diesen jungen Mann? Was gebt ihr für ein Zeugnis von ihm ab? Und dieses Zeugnis war ausnehmend positiv. Er war bekannt bei den Gläubigen in Lystra als ein Mann, der treu war. Zudem waren in der Versammlung dort, in der Anfangszeit gab es das noch sehr häufig, Weissagungen ergangen über ihn und in der Weise, dass er wohl doch ein ganz besonderes Werkzeug Gottes sein würde. Er hatte Gnadengaben empfangen. Nun, das hat grundsätzlich jeder Gläubige, aber es scheinen bei ihm doch in einer besonderen Weise und hervorragenden Weise Gnadengaben da zu sein. Welche es sind, sagt die Schrift nicht. Und es kann sogar sein, dass diese Gnadengabe ihm übermittelt wurde durch die Handauflegung von Paulus. Auch die Ältesten in der Gemeinde in Lystra hatten sich mit diesem ganzen Vorgang eins gemacht und ihm dabei auch die Hände aufgelegt. Sind Dinge, die wir am Anfang in der Christenheit finden, das kann man nicht einfach kopieren. Und ob diese Kraft, die am Anfang vor allem bei den Aposteln war, noch in unseren Tagen ist, ist doch mehr als fraglich. Nun, jetzt, wie gesagt, nachdem Paulus das zweite Mal in Lystra war, hatte er dann Timotheus mitgenommen auf seiner zweiten Missionsreise, auf der er sich gerade befand. Und direkt eigentlich, nachdem Paulus Lystra verlässt, will er noch in Kleinasien, in dieser Provinz, römischen Provinz, arbeiten, aber der Geist Gottes sagt nein. Und da Paulus empfängt ein Gesicht, ein Traumgesicht, er sieht einen mazedonischen Mann in diesem Traum, der ruft, kommt und helft uns. Er teilt seinen Mitarbeitern dieses Traumgesicht mit und sie kommen gemeinsam zu dem Schluss, dass Gott sie nach Europa gerufen hat. Mazedonien lag jetzt auf europäischem Boden und es, auf dieser zweiten Missionsreise betritt Paulus und seine Mitarbeiter zum ersten Mal europäischen Boden. Timotheus ist dabei in Philippi, in Thessalonich, in Beröa. Das sind so diese ersten Stationen auf dieser Reise. Timotheus wird der Gefängnisaufenthalt in Philippi erspart. Dort ist nur Paulus und Silas. Ich denke, es war die Fürsorge Gottes, dass dieser junge Mitarbeiter nicht gleich von Anfang an solchen Übungen ausgesetzt war, sodass eben nur der bewährte Silas und Paulus im Gefängnis waren. Aber in diese drei Städte hinein ist Timotheus immer dabei mit den anderen Mitarbeitern des Apostels. In Beröa, wo auch von Thessalonich aus Juden kommen und auch versuchen, die schon in Thessalonich gegen Paulus aufgetreten war und veranlasst hatten, dass er die Stadt verlässt. Diese Juden aus Thessalonich kommen auch nach Beröa und auch dort muss Paulus letzten Endes dieser Gewalt weichen. Aber er lässt Silas zurück mit Timotheus in Beröa und zieht selbst weiter nach Griechenland. Er geht nach Athen und von dort aus dann nach Korinth, während, wie gesagt, Timotheus und Silas noch in Beröa geblieben sind. Aber dann, als Paulus dann in Korinth angekommen ist, kurze Zeit später, treffen dort auch Timotheus und Silas, die also nachgereist sind, dort ein. Die Dateien werden zur Verfügung gestellt. Wer also einen Computer hat, kann die Dateien nachher haben, sodass er die ganzen Zahlen hat. Ich lese sie jetzt nicht immer extra mit vor. Wer natürlich keinen Computer hat, muss sich das immer kurz aufschreiben. Oder kann sich das aufschreiben. Paulus ist in Korinth in großer Sorge über die erste Versammlung, die er in Europa besucht hat, die Versammlung in Philippi. Denn auch dort war Widerstand gegen die jungen Gläubigen gewesen und er hatte Sorge, dass sie einknicken würden im Glauben und sendet von Korinth aus Timotheus zurück nach Philippi, wieder in den Norden und sagt, guckt mal, wie es dort steht um die Gläubigen, ob die am Glauben festhalten. Timotheus kommt diesem Auftrag nach, wie er immer allen Anweisungen von Paulus nachgekommen ist. Das war übrigens nicht bei allen Mitarbeitern so. Paulus wollte einmal, dass Apollos wohin ging und Apollos war nicht geneigt, dorthin zu gehen. Er sagt, nein, sehe ich im Moment nicht als meine Aufgabe. Apollos war wohl etwas eigenständiger in seinem Dienst, während Timotheus auch vielleicht aufgrund seiner Jugend auch doch sehr den Anweisungen des Apostels immer Folge geleistet hat. Er kommt also von Philippi zurück nach Korinth und bringt sehr gute Nachricht. Das war erfreulich. Die Philipper waren nicht eingeknickt im Glauben, sondern standhaft geblieben, trotz gewisser Verfolgungen. Es ist natürlich immer schön, wenn man als junger Mensch positive Nachrichten bekommt, nicht? Ich weiß nicht, ich war jetzt 2 Mal in Ostpreußen gewesen. Dort sind viele Dinge, die nicht so positiv laufen. Und wenn ich das als junger Mensch erlebt habe, hätte ich gedacht, da gehe ich nie wieder hin. Wenn man dann älter geworden ist und auch mehr vielleicht doch manchmal auch niederdrückende Dinge erlebt hat, dann ist man nicht ganz so schnell entmutigt. Aber hier, Timotheus ist wirklich, hat guten Mut gehabt, als er von Philippi zurückkehrte, weil er eine gute Nachricht bringen konnte. Das war jetzt so das Ende der 2. Missionsreise Paulus, die zum 1. Mal nach Europa führte. Er begleitet aber Paulus auch auf der 3. Missionsreise. Er ist bei Paulus in Ephesus. Auf dieser 3. Missionsreise war Paulus längere Zeit in Ephesus. Timotheus ist bei ihm und er wird mit einem anderen Bruder namens Erastus von Paulus von Ephesus aus nach Mazedonien gesandt. Und von dort soll er dann nach Süden, nach Korinth gehen. Dort waren Dinge in Unordnung und inzwischen waren natürlich einige Jahre vergangen. Timotheus war auch gereift in seinem Dienst, sodass Paulus ihn wirklich nach Korinth schicken konnte, wo doch manche Dinge aus dem Ruder gelaufen waren und es nicht so ganz einfach war, dort für Ordnung zu sorgen. von Korinth aus kehrt er dann zu Paulus nach Ephesus zurück und ist unterzeichnet praktisch auch bei diesem Brief, der als Antwort des Paulus auf den Bericht des Timotheus nach Korinth gesandt wird, ist er eigentlich der Mitverfasser dieses zweiten Korintherbriefes. Nachdem Paulus den Brief geschrieben hat, sieht er es dann doch noch für nötig an, persönlich in Korinth zu erscheinen, und auf dieser Reise begleitet ihn dann wieder Timotheus, der kurz vorher schon alleine dort war. Korinth war dann eigentlich eine der letzten Stationen der dritten Missionsreise, und von dort aus sendet Paulus Timotheus und andere dann nach Troas. Das ist ja wieder auf asiatischem Boden. Von dort aus würde Paulus dann nach Jerusalem gehen. Dort kommt er dann in Gefangenschaft. Sein freier Dienst ist vorerst beendet. Aber Timotheus bleibt sehr nahe bei Paulus, auch als dieser in Gefangenschaft ist. Bei der ersten Gefangenschaft von Paulus, die noch nicht so ernst war, die schon ernst war, aber da war er nicht in einem Verlies, das sehen wir, wird gesagt, dass er in einem angemieteten Haus wohnen konnte. Aber bewacht, war kein freier Mann, konnte sich nicht frei bewegen, er konnte aber Besuch empfangen. Und diese erste Gefangenschaft, aus der sehr viele wertvolle Briefe des Neuen Testamentes geschrieben wurden, der Brief an die Epheser, an die Philippa, an die Kolosser, der Brief an Philemon, alle diese Briefe stammen aus der ersten Gefangenschaft des Apostel Paulus. Und manche dieser Briefe, nämlich die, die dort aufgeführt sind, der Philipperbrief, der Kolosserbrief und der Brief an Philemon, tragen am Anfang auch den Namen von Timotheus. Wenn Paulus dann schreibt, Paulus, Apostel Jesu Christi und Timotheus, der Bruder zum Beispiel. Nicht? In allen diesen Briefen wird also klar, Timotheus ist bei Paulus, selbst nicht gefangen natürlich, freiwillig teilt er die Gefangenschaft von Paulus, ist bei ihm. Wir sehen, wie sehr dieser Mann, wahrscheinlich jetzt nicht mehr ganz so jung, doch verbunden ist mit dem Apostel. Aus dieser Gefangenschaft des Paulus heraus sendet ihn Paulus nach Philippi. Das lesen wir in Philipper 2. Er sendet erst den Überbringer der Gabe. Die Philipper hatten Paulus eine Gabe geschickt. Nicht per Postüberweisung oder Banküberweisung, das ging damals nicht, sondern ganz persönlich ist ein Jünger des Herrn, Epaphroditus, gekommen und hat diese Gabe gebracht unter Einsatz seines Lebens. Das Letzte, was die Philipper wussten noch, ist, dass dieser Überbote sehr schwer krank geworden war und sie machten sich große Sorgen um ihn, und inzwischen war er aber wieder genesen. Und Paulus sendet als ersten Epaphroditus zurück, damit die Philipper eben jetzt erfahren sollten, er lebt, er ist gesund, ihr könnt euch wieder freuen. Das Schicksal von Paulus war noch in der Schwebe und er wollte aber den Philippern dann auch zukommen lassen, hört mal, sobald er Näheres wusste, wollte er ihnen Mitteilung machen. Die Philipper waren sehr verbunden, diese erste europäische Versammlung mit Paulus. Und dann wollte er, sobald er Näheres über sein Schicksal wusste, ob er frei käme oder nicht, wollte er Timotheus senden. Und das hat er dann auch gemacht. Er hat Timotheus aus seiner Gefangenschaft in Rom nach Philippi geschickt, eben mit der Nachricht, Paulus kommt frei. Und er wird über kurz oder lang euch selbst besuchen. Nun kommen wir da zum Abschluss. Das ist jetzt die zweite Gefangenschaft von Paulus, die dann zu seinem Märtyrertod endete. Da bittet Paulus in seinem zweiten Timotheusbrief, in dem letzten Schreiben von Paulus, das wir haben, Timotheus doch zu ihm zu kommen. Viele Mitarbeiter hatten ihn verlassen, der einzige teilweise aus selbstsüchtigen Gründen, teilweise um im Werk des Herrn an anderen Orten zu arbeiten. Der einzige, der noch bei ihm war, war Lukas. Und da bittet Paulus Timotheus doch zu ihm zu kommen, sollte auch Markus noch mitbringen. Das ist eigentlich so das letzte Zeugnis, was wir haben von Paulus und Timotheus am Ende dieses zweiten Briefes, diese inständige Bitte von Paulus, komme doch. Die ist sehr rührend, er sagt, komme bitte vor dem Winter, bring den Mantel mit, den ich bei Karpus in Troas liegen ließ. Es war kalt im Gefängnis, gab es keine Zentralheizung, gab es nicht immer einen Ofen. Darum, das ist rührend zu sehen, dieser alte Mann Paulus, wie er Timotheus bringt, komme, bevor der Winter kommt und bring meinen Mantel mit. Gott hat es für nötig erachtet, uns solche Kleinigkeiten manchmal mitzuteilen. Ja, dieser kurze Überblick sollte zeigen, wie sehr dieser Mitarbeiter mit Paulus über viele Jahre, über viele Dienste verbunden war. Etwas, was man heute kaum noch kennt. Ich hatte oft gewünscht, mit einem älteren Bruder so verbunden zu sein, aber heute sind fast alle Einzelgänger. Ich selbst neige heute inzwischen auch schon dazu. Dann noch ganz kurz etwas um diese Wertschätzung, die Paulus in Bezug auf die Person von Timotheus hatte. Das will ich einfach mal zeigen an einigem, was er von ihm sagt, von ihm schreibt. Er nennt ihn in Römer 16, habe ich jetzt einfach der Reihe nach die biblischen Bücher mal daraufhin untersucht, er nennt ihn meinen Mitarbeiter. Er nennt ihn gegenüber den Korinthern mein geliebtes und treues Kind in dem Herrn. Er nennt ihn einen Knecht Christi, Christi Jesu, da fehlt das T, Entschuldigung, muss ich nachholen. Ebenfalls im Philipperbrief sagt er, denn ich habe keinen Gleichgesinnten, der von Herzen für das Eure besorgt sein wird. Er sagt also, so einen, der so gleich denkt wie ich, der so für euch besorgt ist, wie ich es bin, habe ich keinen anderen als ihn. Und er wollte ihn ja zu ihm senden, das hatten wir gesehen. Er nennt ihn unser Bruder und Mitarbeiter Gottes im Evangelium, bezüglich der Thessalonicher sagt er das. In dem Brief, den wir gerade vor uns haben, nennt er ihn mein echtes Kind im Glauben. Und im zweiten Timotheusbrief mein geliebtes Kind. Alle diese Ausdrücke zeigen also, wie sehr Paulus diesen jüngeren Mann, also jünger als er selbst, schätzte und was er für ihn war. Jetzt kommen wir zu dem Brief selbst. Die Einteilung des ersten Briefes an Timotheus hat mich ja ziemlich an die Kapiteleinteilung gehalten. Erste Kapitel, 20 Verse, nicht 21, wie komme ich da auf 21? Gesetz und Gnade, das sind jetzt nur Überschriften. Zweite Kapitel, Gebet und Demut. Dritte Kapitel, Aufseher und Diener. Vierte Kapitel, falsche und rechte Lehre. Fünftes Kapitel, Anweisungen im Blick auf den Dienst, persönliche Anweisungen an Timotheus. Das so als kurze Überschriften über diese 5 Kapitel. Wie gesagt, Kapitel 1 hat nur 20 Verse, nicht 21. Und jetzt wollen wir uns diese einzelnen Kapitel etwas näher ansehen. Achso, Entschuldigung, noch Kapitel 6. Genügsamkeit und Reichtum. Wie ist das mit dem Geld oder mit dem Geld haben wollen für einen Christen? In den ersten 2 Versen, jetzt wäre es gut, jeder hat die Bibel vor sich, finden wir den üblichen Gruß. Natürlich, wenn Paulus an Einzelpersonen schreibt, dann steht er immer als alleiniger Absender. Wenn er an Versammlungen schreibt, wie gesagt, öfters auch Mitarbeiter. Hier ist Paulus alleine. Und er wünscht ihm Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Übrigens, dieser Wunsch von Barmherzigkeit, den finden wir nie in Bezug auf eine Gemeinde. Wenn Paulus an Einzelpersonen schreibt, dann haben wir immer sehr oft diese 3 Dinge, die er dem Empfänger wünscht: Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Das mittlere Glied, Barmherzigkeit, finden wir nie als Wunsch an eine Gemeinde. Gnade und Friede ja. Dann in den Versen 3 bis 7 haben wir die Aufforderung an Timotheus, falsche Gesetzeslehrer abzuweisen. Nun, das war ein Problem in den jungen Tagen der Christenheit, dass eben viele Christen ursprünglich Juden waren, also aus dem Judentum kamen und sich weiter dem Gesetz verpflichtet fühlten und nicht verstanden haben, dass Christus des Gesetzes Ende ist und dass wir, die wir mit Christus gestorben sind, auch dem Gesetz gestorben sind. Römer 7 sagt das. Ich meine jetzt dem jüdischen Gesetz. Auch ein Jude, der ein Christ wird, ist mit Christus gestorben in den Augen Gottes. Mit Christus gestorben heißt einfach, Gott, das Todesurteil Gottes über den natürlichen Menschen. Das, was der Mensch ist vor Gott als natürliche Person, da sagt Gott, diese Person hat den Tod verdient. Das Gesetz übrigens sagt dasselbe. Denn wenn wir das Gesetz nicht in allem halten, in einem nur schuldig sind, dann sind wir des Todes schuldig. Und Gott sagt ja. Und Gott rechnet uns den Tod Christi an und sieht uns als mit Christus gestorben. Als Christus starb, starb ich auch. So sieht Gott das. Und damit bin ich aber auch, das Gesetz hat mich zum Tode verurteilt, aber dadurch, dass ich mit Christus gestorben bin, bin ich auch dem Gesetz entzogen. Das Gesetz hat keine Wirksamkeit über jemanden, der gestorben ist. Es wirkt auf Lebende. Aber ich bin mit Christus gestorben, also hat das Gesetz keine Wirksamkeit mehr auf meine Person. Aber diese Gesetzeslehrer, die hatten das nicht verstanden. Und nicht nur, dass sie versuchten, das Gesetz weiter aufrechtzuhalten unter solchen, die aus den Juden kamen, sie glaubten sogar, sie müssten den Christen, die jetzt aus den Heiden kamen, die nie unter Gesetz gestanden hatten, die müssten das denen auch noch auferlegen. Und sie müssten auch dafür sorgen, dass die beschnitten würden. Wir sehen, dieses ganz große Problem wird sehr breit entfaltet im Galaterbrief. Die haben sich da einwickeln lassen von diesen Lehrern. Und hier ist Paulus, der von Anfang an das verstanden hatte, diese christliche Freiheit. Da war er sehr darauf bedacht, dass diesen falschen Gesetzeslehrern, nicht, dass das Gesetz falsch war. Er sagt, das Gesetz kann man richtig anwenden. Das Gesetz ist für Sünder. damit sie überführt werden, dass sie Sünder sind. Aber das Gesetz ist nicht die Lebensregel für den Christen. Das ist also der Abschnitt in den Versen 3 bis 7. Und Paulus sagt dann, die rechte Bedeutung des Gesetzes in den Versen 8 bis 11, wo er sagt, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, das heißt so gebraucht, wie es gebraucht werden soll, indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Zügellose, für Gottlose und Sünder, für Unheilige und Ungöttliche und so weiter. Um ihnen eben zu zeigen, dass sie den Anforderungen Gottes nicht entsprechen und dass sie schuldig sind und dass sie Vergebung brauchen. Aber das Gesetz ist nicht dazu gegeben, für den Christen nicht, als eine Lebensregel. Zudem müssen wir dann ja aussortieren, nicht? Das wird ja auch dann sehr oft gemacht, dass man sagt, ja nur der moralische Teil des Gesetzes, nicht? Das ist für uns noch zu beachten. Das andere, das Ritualgesetz der Juden, natürlich das nicht. Aber dann gibt es wieder Christen, die sagen, doch, also mindestens unter den 10 Geboten ist ja auch das Sabbatgesetz, nicht? Und dann meinen sie, wenn wir die 10 Gebote halten, dann müssen wir doch auch den Sabbat halten. Das sind dann die Sabbatisten oder die Adventisten, nicht? Die meinen, ja, das ist der Feiertag auch für die Christen. Wir müssen den Sabbat halten wie die Juden. Aber ich stehe unter keinem Gebot, auch nicht unter dem Gebot, du sollst nicht töten. Stehe ich nicht. Jetzt seid ihr vielleicht erschrocken und denkt, ich ziehe jetzt gleich ein Messer. Nein, tue ich nicht. Das verbietet mir schon der Heilige Geist, keine Angst. Aber noch einmal, der Geist Gottes soll mich leiten, nicht gesetzliche Forderungen. Und dann das, was dem Gesetz gegenübersteht. Denn das Gesetz kennt keine Gnade. Nicht? Das Gesetz kennt keine Gnade. Wer das Gesetz in einem bricht, ist des Todes schuldig. Und wir sehen das so sehr deutlich auch beim Volke Israel. An dem Tag, wo das Gesetz gegeben wurde, starben die Israeliten in der Wüste. Da hatten sie das goldene Kalb gebaut, nicht? Dann kam Mose mit dem Gesetz runter und dann mussten die Leviten schon zum Schwert greifen. Aber bis zu dem Tag hin, vom Auszug aus Ägypten, bis zu dem Berg Sinai, wo das Gesetz gegeben wurde, ist kein Israelit gestorben. Das war eine kurze Phase nur unter Gnade. Und dann waren sie so vermessen, die Juden zu denken, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. In völliger Unkenntnis ihrer Fähigkeit, ihrer Unfähigkeit, das zu tun. Und Gott hat gesagt, gut, wenn ihr so meint, dann wollen wir mal probieren. Das Ende war, dass sie selbst ihren Messias gekreuzigt haben. So war, da hat die Sünde dann ihren Gipfelpunkt gefunden. Aber Paulus stellt jetzt dem gegenüber diesem Gesetz seine Errettung. Und er will in Vers 11, wenn er da sagt, dass ihm Gnade widerfahren ist, der zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. So sagt er das hier im Hinblick auf die Gnade. Da sagt er, was war ich? Ich war ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter. Das ist, wenn er die Brille der Gnade aufzieht. Dann schildert er sein Leben vor seiner Bekehrung so. Wenn er die jüdische Brille aufsetzt, und schildert er dieses Leben ganz anders. Das will ich mal lesen aus dem Philipperbrief, aus dem 2. Kapitel. Wie er dann diesen Lebensabschnitt, was er dann sagt. Philipper 3, Vers 4. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch zu vertrauen, ich noch mehr. beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung, was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, für untadelig empfunden. Aha, das ist eine andere Sprache, nicht? Da schildert er das so, ein Pharisäer von Pharisäern, untadelig im Gesetz. So, das ist aber das gleiche Leben, was er da beschreibt. Mit jüdischer Brille. Aber jetzt hat er hier die Brille der Gnade auf und sagt, ich war ein Gewalttäter, ich war ein Lästerer. Natürlich, auch bei der einen Beschreibung klingt schon was an, nicht? Was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Gemeinde. Nicht? Das konnte er nicht ausradieren. Nicht? Das war da, aber aus jüdischer Sicht war das ja gut, diese neue Sekte da zu bekämpfen. Nicht? Das war ja scheinbar gut aus jüdischer Sicht. Und Paulus dankt, dass ihm diese Gnade zuteil geworden ist. Und dann, wenn er dann so darüber nachdenkt, dann sagt er in Vers 17, dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen und unsichtbaren alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ist ja manchmal so, das nennt man eine Doxologie, nicht? Eine Verehrung, Anbetung Gottes. Manchmal tut er das, wenn er an die Wege Gottes im Großen und Ganzen denkt. Epheserbrief zum Beispiel, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung. Da denkt er an die ganzen Ratschlüsse Gottes in Bezug auf die Christenheit. Hier aber denkt er an das, was ihm persönlich zuteil geworden ist. Ihm, diesem Lästerer, diesem Verfolger der Gemeinde, diesem Gewalttäter, dass ihm Barmherzigkeit zuteil geworden ist. Und wenn er das alles so vor Augen hat, dann kommt er hier zu diesem bewundernden Ausruf, dem König der Zeitalter, aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Frage ist, ist uns sowas auch schon mal in ähnlicher Form über die Lippen gekommen? Haben nicht wir auch Barmherzigkeit empfangen? Wahrscheinlich waren wir nicht Lästerer und Verfolger und Gewalttäter, nicht? Aber vielleicht waren wir es anderes. Sind wir mal so weit gekommen, dass wir in solcher Anbetung persönlich gekommen sind, dass Gott uns so Barmherzigkeit gegeben hat. Und dann in den Versen 18 bis 19a fordert Paulus Timotheus auf, den guten Kampf zu kämpfen. Ich denke, eben gerade auch, indem er diese falschen Gesetzeslehrer abweist. Das war ein Kampf, nicht? Die traten sehr selbstbewusst auf. Die klopften ja auf die Bibel. Die haben hier gesagt, da steht's doch geschrieben. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Das hat doch Gott gegeben. Sie kamen mit einer gewissen Autorität. War ja nicht das Buch Mormon, was sie dabei brachten. Ja? Wenn wir jetzt an die Kirche, wie heißt das? Die Mormonen, ja, die Kirche Christi der letzten Tage oder so. Nicht? Die haben ja so ein eigenes Buch. Nicht? Nein, die kamen mit wirklich Teilen der Bibel, mit dem Alten Testament, vor allem mit der Tora, den fünf Büchern Mose. Und da haben sie gesagt, hier steht es doch. Sind wir verpflichtet, das einzuhalten. Und jetzt müssen wir denken, dass zu dem Zeitpunkt vom Neuen Testament noch nichts geschrieben worden war. Noch nichts. oder so gut wie nichts geschrieben worden war, nicht? Sodass wirklich das Alte Testament die einzigen schriftlichen Zeugnisse waren. So war das nicht ganz einfach, dann gegen diese Leute aufzutreten und sagt, ihr wendet das Gesetz falsch an. Wir sind auf ganz anderem Boden, wir sind nicht mehr auf jüdischem Boden. Wir sind Christen. Und das Gesetz hat für Christen eine andere Bedeutung. Das war nicht einfach, das war ein Kampf, den sollte er kämpfen. Aber, und das ist auch sehr bedeutsam, er sollte also diesen Glauben bewahren, das ist immer der christliche Glaube damit gemeint. Und ein gutes Gewissen. Es war jetzt ja nicht so, dass Paulus sagte, ja, wenn also das Gesetz für mich nicht mehr gilt, dann kann ich tun und lassen, was ich will. Dann kann ich sündigen, wie ich will. Das Gesetz gilt ja nicht mehr für mich. Bin ich frei, meine Lüsten zu leben? Nein, er sagt zu Timotheus, bewahre ein gutes Gewissen. Denn es gab solche, das ist jetzt das andere Extrem. Das eine Extrem waren diese jüdischen Lehrer, die auf das Gesetz pochten und sagen, das müssen alle Christen halten, auch die aus den Heiden, in allen Einzelheiten. Das waren die, die rechts vom Pferd fielen, wenn ich so sagen darf. Dann gab es welche, die links vom Pferd fielen. Die sagten, das Gesetz gilt nicht mehr. Wir sind frei. Wir können tun und lassen, was sie wollen. Und die, von denen lesen wir dann in Vers 19, B und folgende, Hymenäus und Alexander, unter denen Hymenäus ist und Alexander, die hatten das gute Gewissen von sich geworfen. Die hatten also dem Lustprinzip gelebt, sie hatten gesagt, wir stehen nicht mehr unter Gesetz, wir können leben, wie wir wollen. Und das gute Gewissen dabei aufgegeben. Christliche Freiheit war für sie Freiheit zum Sündigen. Paulus, ich will mal eine Stelle aus dem Galaterbrief lesen, wo Paulus sehr sorgfältig zeigt, dass man bei der Abwehr dieser gesetzlichen Gedanken nicht ins andere Extrem rüberkippt. Da sagt er in Galater 5, Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient einander. Da war die Gefahr. Gesetz gilt nicht mehr. Oh, dann können wir richtig leben, wie wir wollen. Nicht? Paulus sagt, nein. Gebraucht diese Freiheit nicht zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient einander. Und diese zwei, die waren also auf die andere Seite vom Pferd gekippt. Die hatten dieses gute Gewissen von sich geworfen. Dann war noch etwas passiert. Zu Timotheus wurde gesagt, den Glauben zu bewahren und ein gutes Gewissen. Diese beiden Dinge. Und diese, die hatten das gute Gewissen nicht bewahrt, indem sie der Lust nachgegeben haben. Und was war dann passiert als Folge? Sie hatten im Glauben Schiffbruch erlitten. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Das gute Gewissen und der Glaube. Wenn das gute Gewissen immer strapaziert wird, wird irgendwann, früher oder später, der Glaube selbst angegriffen. Übrigens, Hymenäus, dieser Name, nicht? Da kommt das Wort, das ist ja ein griechisches Wort eigentlich, was wir aber im Deutschen kennen, Hymnus, von Gesang, ja? Gerade solche, die, wollen wir mal sagen, solche Freiheiten propagieren, sind oft gute Redner, nicht? Die ihre Sachen gut verkaufen können. Nur gefährlich, wenn jemand Leute mitreißen kann durch glänzende Reden. Da muss man immer prüfen, ist das das Wort Gottes, was sie bringen. Jetzt kommen wir zum zweiten Kapitel. Des ersten Briefes. Die Überschrift, die ich da ja gewählt habe, war Gebet und Demut. Hier finden wir ganz praktische Dinge, die heute leider in der Christenheit auch unter Gläubigen nicht immer mehr ihre Beachtung finden. Zuerst wird gezeigt, Paulus ermahnt dort vor allen Dingen das Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagung getan werden für alle Menschen. Das meint natürlich nicht, ja, ich muss jetzt heute Abend, wenn ich wieder allein auf meinem Zimmer bin, für alle Menschen beten. Das kann ich ja gar nicht. Ich kann nicht für 6 Milliarden Menschen namentlich beten. Ich kenne die gar nicht alle. Und selbst wenn ich sie alle kennen würde, würde man das ja nicht schaffen. Würde man ja nie fertig werden. Aber das will doch heißen, es gibt nicht Menschen, für die ich nicht beten könnte. Unsere Gebete sollen dem Grundsatz nach alle Menschen im Auge behalten. Im Grundsatz nach. Nochmal, praktisch kann man nicht jeder für alle Menschen auf der Erde beten. Aber es gibt keinen Menschen, wo du sagen würdest, für den kann ich nicht beten. Es gibt Dinge in Bezug auf Menschen, da kann ich für gewisse Dinge nicht beten. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Johannesbrief zeigt uns das nicht. Aber grundsätzlich für alle Menschen. Dann werden diese alle Menschen, wird noch eine Gruppe besonders genannt, Könige und die in Hoheit sind, also in Regierung sind. Und das Gebet hat dann auch diesen Zweck, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen. Dafür sorgt ja die Regierung in unserem Land, wenn auch die Gesetze, die sie erteilen, immer mehr oder immer weniger vom Wort Gottes geprägt sind, immer weiter davon abweichen. Wir denken vor allem an Gesetze, die erlassen werden in Richtung Geschlechtlichkeit, nicht? Da weicht das immer weiter ab von Gottes Wort, aber auch in vielen anderen Dingen. Dennoch ist es so, dass dadurch, dass wir in unserem Land Religionsfreiheit haben und die auch verbürgt ist, wir doch unter dem Schutz der Obrigkeit uns noch zusammenfinden dürfen. Ob das noch so über Jahrzehnte bleiben wird, ist eine Frage. Denn es sind natürlich Dinge, die in der Bibel stehen, die mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sind. Auch Dinge im Neuen Testament. Wenn ich allzu offen gegen Homosexualität spreche, dann könnte man mir mal ans Leder, ne? Aber die Bibel spricht gegen Homosexualität, keine Frage. Darum meine ich, es gibt Dinge, wo wir in der Zukunft vielleicht doch gewisse Einschränkungen erwarten können, müssen, von Seiten des Staates. Im Moment stehen wir aber noch unter seinem Schutz und unser Gebet für die Obrigkeit soll auch dahingehend sein, dass diese Freiheit uns weiter gewährt wird. Auch die Freiheit, das Evangelium zu verkündigen. Das ist ja nun wirklich so. Ich kann hier in Celle auf dem Marktplatz stehen und darf das Evangelium verkündigen. Da wird mir im Allgemeinen nichts passieren. Da passiert nichts. Ich sage, ich würde mich nicht hinstellen, unbedingt gegen Homosexualität zu sprechen. Das ist auch nicht das Zentrum des Evangeliums. Ja. Das würde ich wahrscheinlich nicht tun. Nicht, weil ich Angst habe, sondern weil ich das einfach für nicht sinnvoll erachte, das zu tun. Aber das Evangelium kann frei verkündet werden. Ein Büchertisch hier wird von Bernd Schlawer und einigen Mitarbeitern hier in der Innenstadt jeden Samstag betrieben. Und das geht. Dafür sollen wir beten. Dann habe ich schon gesagt, das Zweck des Gebetes ist ein stilles Leben und natürlich das Verlorene errettet werden. Das ist dann der Vers 4. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Auch alle Menschen in Celle. Auch alle Menschen an dem Ort, wo du wohnst. Wir sind ja hier wahrscheinlich nicht alle aus Celle. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Ich war mal in einem Ort, in Mitteldeutschland, nicht so groß, ein paar tausend Einwohner nur, unter 10.000. Noch dörflichen Charakter, aber ein hoher Anteil an Türken in dem Ort. Weiß nicht, vielleicht 20%, 25%. Und dann habe ich gesagt, dass dieser Satz, Gott will, dass alle Menschen errettet werden, ja so groß ist in seinem Umfang, dass das meistens bei uns keine praktische Auswirkung hat. Außer, dass wir vielleicht für Missionare beten oder so. Tun wir ja, aber für uns wird das nicht handhabbar. Gott will, dass alle Menschen errettet werden, auf der ganzen Erde. Dann habe ich gesagt, machen wir den Satz kleiner, ob der auch richtig ist. Gott will, dass alle Menschen in, dann habe ich den Ort genannt dort, errettet werden. Stimmt der Satz? Natürlich stimmt der. Wenn Gott will, dass alle Menschen errettet werden, will Gott auch, dass alle Menschen in Celle errettet werden. Jetzt war der Ort viel kleiner wie Celle, überschaubar. Konnte man in einer halben Stunde von einem Ende bis zum anderen gehen. War 20 Minuten sogar. Dann, Gott will, dass alle Türken, ist jetzt überhaupt nicht abwertend gemeint, diese Volksgruppe Türken, an diesem Ort errettet werden. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja, stimmt, natürlich stimmt das. Und dann habe ich gefragt, ja und? Wer von euch ist zu ihnen hingegangen? Oder sagt er, nee, Türken, also die haben Islam, lieber die Hände weg von. Ja so, dann haben wir uns rumgedrückt, nicht? Die rühren wir nicht an. Da merken wir, jetzt wird es praktisch. Nicht? Jetzt wird es praktisch. Gott will, dass alle Menschen in deiner Straße, in der du lebst, errettet werden. Und wenn du im Hochhaus lebst, Gott will, dass alle Menschen in diesem Hochhaus errettet werden. Und du bist da der Errettete in diesem Hochhaus. Hat das dir nichts zu sagen? Gott will das. Das hat also schon, meine ich, das sollte uns in Bewegung setzen, dieser Satz. Die Basis des Gebetes haben wir in Vers 5. Denn Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab als Lösegeld für alle. Das ist jetzt hier interessant. Es gibt Bibelstellen, da steht, dass er für viele gestorben ist. Und hier haben wir eine Bibelstelle, die sagt, er gab sein Lösegeld für alle. Was ist jetzt wahr, alle oder viele? Beides. Das eine ist Sühnung. Der Herr Jesus hat Sühnung getan auf Golgatha im Hinblick auf alle Menschen. Sodass Gott zu jedem Menschen kommen, sagen kann, lass dich versöhnen mit mir. Das Werk zur Sühnung hat der Herr Jesus getan. Aber viele, das ist Stellvertretung. Gott, der Herr Jesus, hat nicht die Sünden jedes einzelnen Menschen getragen. Da würde jeder Mensch in die Hölle, in den Himmel kommen. Das wäre Allversöhnung. Er ist im Hinblick auf alle Menschen gestorben, sodass Gott jeden Menschen einladen kann. Aber er hat die Sünden vieler getragen, nämlich derer, die es annehmen. Er hat nicht die Sünden der Ungläubigen getragen. Dann wären sie vor Gott für immer beseitigt. Das müssen wir sehr genau auseinanderhalten, Sühnung und Stellvertretung. Und wenn man das nicht auseinanderhält, dann kommt man zur Allversöhnung. Dann kommen alle Menschen zum Schluss in den Himmel. Aber das ist eine falsche Lehre. Muss man nur alle Stellen mal untersuchen, da wo steht, er ist für viele gestorben, er ist für alle gestorben. Im Hinblick auf alle, ja. Dann hat diese wunderbare Botschaft hat einen zur damaligen Zeit einen großen Vertreter gehabt, unter den Nationen vor allem. Das war das Werkzeug, was Gott sich herangebildet hat, der Apostel Paulus. Nun finden wir, nachdem wir in den ersten 7 Versen mehr was Allgemeines über das Gebet gehört haben, mit 2 Zielrichtungen. Einmal eine Zielrichtung in Bezug auf uns selbst, nämlich ein ruhiges Leben führen. Also können wir ganz eigensüchtig da beten, sagen, dass die Regierung uns weiter beschützen soll. Aber auch, und jetzt das ist der Inhalt des Gebets, nach außen hin, dass Menschen errettet werden, Verlorene errettet werden. Das war mehr so allgemein über das Gebet. Und nun kommen gewisse Einschränkungen. Da heißt es, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Das ist ganz eigenartig. An keiner Stelle steht, ich will nur, dass die Frauen an jedem Orte beten. Es gibt also Einschränkungen. Wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, zeigt die Schrift 1. Korinther 14, die Frau schweige in der Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht der Ort, wo die Frau laut vor den Ohren anderen betet. Das wird heute in vielen Gemeinden anders gesehen, auch durchaus in sonst relativ, sage ich mal, bibeltreuen Gemeinden. Sie beziehen dann dieses, die Frau schweige, nur auf das Predigen und sagen, beten kann die Frau. Aber das ist dann kein Schweigen mehr, das muss uns auch klar sein. Wenn sie öffentlich laut betet, ist das kein Schweigen mehr. Die Bibel sagt, die Frau schweige in der Gemeinde. Jetzt könnte man sagen, ja gut, dann darf sie auch nicht singen. Singen tut sie ja bei uns doch. Ja, aber es ist keine Äußerung, die sie alleine tut. Singen tun wir alle gemeinsam. Aber beten, das gibt es natürlich auch. Ich habe das in der Ukraine erlebt. Es war eine Pfingstgemeinde, wo man mich eingeladen hatte zu einem Predigtdienst. Und dann haben sie alle gleichzeitig gebetet. Das war ich bis dahin nicht gewohnt. Da war ein Vorbeter, der betete etwas lauter, so habe ich ihn in Gedanken genannt, ja, weil er betete lauter als die anderen, auch so, dass man ihn klar verstehen konnte. Und die anderen murmelten alle vor sich hin. Jeder für sich, das verstanden sie unter Gebetsgemeinschaft, jeder betete für sich. Ich sehe in der Schrift eigentlich was anderes darunter. Gebetsgemeinschaft ist, da sind alle zusammen zum Gebet, aber einer betet und die anderen hören zu. Der eine ist der Mund der Gemeinde dann. Und dann hörte der Vorbeter irgendwann auf und innerhalb von 2 Sekunden oder 3 Sekunden haben alle aufgehört. Nicht? Das merkte man, als der dann aufhörte, dann hörten alle auf. Da war es natürlich nicht so, dass die aufeinander gehört haben. Nicht? Das war, jeder hat persönlich gebetet. Nicht? Aber dass eine Frau in einer Gemeinde betet und alle anderen hören zu, dann nimmt sie eine herrschende Stellung ein. Denn sie betet und die anderen haben zuzuhören. Und das ist eine Stellung, die Gott der Frau in der Gemeinde nicht gibt. Sie soll untertan sein, unterwürfig und soll nicht laut beten in der Gemeinde. Die Männer dürfen an allen Orten. Die Männer wird gesagt, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Beachten wir aber auch, indem sie heilige Hände aufheben. Nicht? Mir ist neulich der Satz so wichtig geworden bei dem Herrn Jesus. Er hat dafür gebetet, aus dem Tode errettet zu werden. Nicht vor dem Tod, aus dem Tod, Hebräerbrief. Aus dem Tod errettet zu werden. Und da heißt es, dass er um seiner Frömmigkeit willen erhört worden ist. Da steht nicht, er ist erhört worden, weil er Sohn war. Hätte man ja auch sagen können, der Vater erhört den Sohn, nicht? Nein, er ist um seiner Frömmigkeit willen erhört worden. Und in Psalm 16 lesen wir, du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Also die Auferstehung des Herrn Jesus hat als eine Grundlage und die Erhörung seines Gebetes diesbezüglich seine Frömmigkeit. Und wenn das bei dem Herrn Jesus ist, dann ist das bei uns auch so. Wenn wir erhörlich beten wollen, dann müssen wir heilige Hände emporheben. Das heißt, ein wirklich frommes Leben führen. Ich kann nicht leben, wie ich will und dann sagen, Gott wird mich schon erhören. Der nimmt es nicht so genau. Der kann leben, wie ich will, aber alle meine Gebete erhört er. Nein, um seiner Frömmigkeit willen. Also hier heilige Hände emporheben. Dann in den Versen 9 bis 12 haben wir das rechte Verhalten der Frau. Ich will nun, dass die Männer an jedem Orte beten. Dann geht Vers 8 weiter, 9 weiter. Ebenso auch, dass die Frauen, das ist auch der Wille von Paulus, sich im bescheidenen Äußeren mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken. Nicht mit Haarflechten und Gold und oder Perlen oder kostbarer Kleidung. Ich denke, das ist in unseren Tagen im Sommer wichtig. Wieso im Sommer? Ich war ja nun über 30 Jahre Lehrer und ich muss euch sagen, im Sommer habe ich manchmal Probleme gehabt. Ich habe vor allem Abitursklassen unterrichtet, also Klassen 12, 13. Und wie da manchmal die jungen Schülerinnen vor mir saßen, ich wusste nicht, wo ich hingucken sollte. Durchsichtige Blusen, darunter nichts. Ausschnitte, wo man nicht mehr wusste, wo man hingucken sollte. Tja. Die Röcke so knapp, dass man auch nicht wusste, wo man hinzugucken hatte. Es war also nicht einfach. Und manchmal denke ich auch, dass junge gläubige Schwestern in Gefahr stehen, hier der Mode der Welt etwas nachzueifern. Nicht ganz so extrem, aber ein bisschen doch in die Richtung. Will man Blicke der Männer auf sich ziehen? Die Blicke der Männer, die man dann auf sich zieht, das sind sicher nicht die Gottesfürchtigen. Denn die gucken weg. Die wissen nicht, was sie da angucken sollen. Ich will da nicht zu scharf sein, aber es ist etwas, hier heißt es sittsam, nicht? Wenn dann steht, nicht mit Haarflechten, das heißt, will jetzt nicht meinen, also gut, trage ich offen die Haare. Wenn man weiß, dass aus Reliefs aus der damaligen Zeit, dass die vornehmen Frauen, die hatten da so Aufbauten auf dem Kopf, da brauchte man also wahrscheinlich 3, 4, 5 Stunden beim Friseur, bis die dann so gemacht waren. Und so sollten die christlichen Frauen nicht auftreten, schlicht. Ich glaube nicht, dass damit gemeint ist, dass man nur offenes Haar tragen soll. Hier wird jetzt nichts über die Länge der Haare gesagt, aber da haben wir andere Stellen im Korintherbrief nicht. Dass Gott will, dass das Haar der Frau lang ist. Auch das sind Dinge, die wir durchaus beachten sollten. Und dann wird gesagt, dass die Frau in der Stille lernen soll. Es wird ihr nicht erlaubt zu lehren. Ich erlaube einer Frau nicht zu lehren. Das meint natürlich nicht, dass sie nicht Lehrerin da sein darf in der Schule. Nicht? Hier ist Lehren auf christlichem Gebiet gemeint. Für Paulus wäre eine Frau Pfarrer undenkbar gewesen. Undenkbar. Und dann wird sehr oft gesagt, das ist die Meinung von Paulus. So hat Paulus das gedacht. Aber da, wo Paulus auch darüber schreibt, über das Schweigen der Frau in der Gemeinde, im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, da sagt er, die Frauen, Vers 14, die Frauen sollen schweigen in den Versammlungen, es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist schändlich für eine Frau in der Versammlung zu reden. Also auch selbst Fragen haben die nicht gestellt. Wenn, dann sollten sie daheim die Männer fragen. Gut, wenn sie jetzt noch nicht verheiratet waren, haben sie vielleicht einen Vater gefragt. Weiß nicht, denke so nicht. Und dann sagt Paulus, oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen oder ist es zu euch allein gelangt? Wenn jemand meint, ein Prophet zu sein oder geistlich, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, meine Meinung ist. Nee, das steht da nicht. Ein Gebot des Herrn ist. Ein Gebot des Herrn. Nicht meine Meinung. Ein Gebot des Herrn. Nur heute erachtet man das eben nicht mehr als Gottes Wort. Und wenn dann eine große Konfession dieser Erde noch darauf achtet, dann wird sie in der Presse dafür niedergemacht. Muss man nur lesen, nicht? Was ich, so die Presse darüber denkt, dass die katholische Kirche an diesem Teil festhält. Nicht? An andere Teile, wie das Zölibat, das ist unbiblisch, absolut unbiblisch, ja. Aber dass die Frau nicht in lehrender Funktion ist, das ist absolut biblisch. Da beharren sie auf einem biblischen Prinzip. Und dafür werden sie in der Presse niedergemacht. Da wollen wir aber nicht zu viel drüber reden. Nur wollen wir sehen, was Gottes Wort sagt. Und wir wollen doch ihm gehorchen. Dann werden uns in den letzten Versen gezeigt, was der Grund dafür ist. Es ist ein absoluter und ein relativer Grund. Der erste Grund, der absolute, ist die Schöpfungsordnung. Gott hat zuerst den Mann geschaffen und dann die Frau in dieser Reihenfolge. Das meine ich, ist ein absoluter Grundlage. Das andere ist relativ, das ist bedingt durch den Sündenfall. Eva ist zuerst in Sünde gefallen, dann Adam. Diese beiden Dinge jedenfalls werden angeführt als eine Begründung dafür, dass die Frau diesen Platz einnehmen soll. Wenn nun für uns das Gottes Wort ist, dann wollen wir daran festhalten. Dann ist ganz am Ende dieses Abschnittes noch etwas gesagt. Sie wird aber gerettet werden beim Kindergebären. Da übersetzt Luther, sie wird errettet werden durch Kinder bekommen. Das ist nicht so glücklich übersetzt bei Luther. Da war wirklich die Vorstellung, errettet für den Himmel. Ja, wenn ich also Kinder bekomme, dann werde ich errettet für den Himmel. Aber das meint diese Stelle überhaupt nicht. Sie, mit Errettung ist jetzt nicht gemeint Errettung der Seele, sondern sie wird errettet werden beim Kindergebären. Heißt, dass Gott dann Gnade schenkt bei der Geburt, dass die Mutter diese Geburt überlebt und dass das Kind gesund zur Welt kommt. Das ist ja nicht immer so der Fall. Die Geburt ist ein schwerer Vorgang. Sie hat etwas, dass das so ein schwerer Vorgang ist, hat wieder mit dem Sündenfall zu tun. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Das war der Fluch, nicht? Für den Mann war der Fluch, Dornen und Disteln soll dir der Acker bringen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen. Nicht im Schlaraffenland Mund aufmachen und dieses Essen fliegt rein, sondern arbeiten hart. Das war der Fluch, den Mann mehr traf. Und das andere war, was die Frau traf mit Schmerzen. Schmerzen, Kinder gebären, notvoll die Geburt. Und hier wird gesagt, sie wird errettet werden, nicht durch Kinder gebären, sondern beim Kinder gebären. Das heißt, dass Gott dann doch bewahrt. Ich sage im Allgemeinen. Wir dürfen also nie sagen, wenn jetzt, das könnte ja mal vorkommen, dass eine wirkliche Christin bei der Geburt ihr Leben lassen muss, nicht? Und dann machen wir den Rückschluss, ja, sie ist nicht im Gebet geblieben. Nicht? Sonst, hier steht ja, sonst wird sie errettet worden sein. Nicht? Ja, den Schluss darf man nie ziehen. Gottes Wege sind manchmal besonderer Art. Im Allgemeinen gilt das aber. Und wenn dann hier noch steht, wenn sie bleiben in Glauben, dann ist die Frage, sie meint das jetzt alle Frauen? Ich bin da nicht so sicher. Weil es vorher heißt, es Einzahl, sie wird aber gerettet werden. Einzahl, die Frau, steht nicht, sie werden gerettet werden, wenn sie bleiben. So dass ich eher glaube, dass es das Ehepaar ist. Dass Mann und Frau beten zusammen. Ist übrigens etwas sehr, sehr Schönes. Isaac und Rebekka haben lange keine Kinder bekommen. Und da lesen wir dann, dass Isaac, wenn wir es mal lesen in 1. Mose, Mose 25, Vers 21, und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar, und der Herr ließ sich von ihm erbitten, und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Das ist einerseits schön, dass er das zu einem Gebetsanliegen machte. Der Isaak, das ist was Schönes hier. Andererseits denke ich, warum steht da nicht, dass sie beide gebetet haben? Nur Isaak vielleicht. Also diese Stelle auch hier in Timotheus, wenn sie bleiben im Gebet, spricht doch sehr dafür, dass das Ehepaar gemeinsam betet. Da auch eben eine Frage an alle verheirateten Ehepaare hier im Raum, also doppelt gemoppelt, an alle Verheirateten. Betet ihr gemeinsam? Kennt ihr das gemeinsame Gebet? Es gibt leider heute auch unter Christen, unter wirklich Gläubigen, ab und an noch nicht so sehr häufig, aber viel zu häufig schon, Ehescheidungen. Und wenn man dann nachfragt, kurz bevor die sich scheiden lassen, wenn solche Dinge da auftreten, fragt, wann habt ihr das letzte Mal gemeinsam gebetet, dann kommt meistens ein Schweigen. Das liegt dann meistens Jahre zurück. Es gibt vielleicht nichts, was eine Ehe, mehr Bewahrung für eine Ehe hat, als gemeinsames Gebet. Übrigens, dann tritt man gemeinsam vor Gott nicht. Und wenn es am Tag über da mal so ein paar Differenzen gab, dann, wenn man dann wirklich aufrichtig ist, dann bleibt einem das Wort im Hals stecken, nicht? Dann kann man plötzlich nicht beten. Und dann muss das erst geordnet werden. Es ist gut. Und dann kann man frei beten vor Gott, wenn die Dinge geordnet sind. Sonst ist man schon sehr dreist, nicht? Wenn man vor Gott tritt und weiß, das sind Dinge, die sind ungeordnet zwischen der Frau und einem selbst. Also dieses gemeinsame Gebet hat eine gute Wirkung in vieler Hinsicht. Hier ist diese Verheißung, dass die Frau bewahrt wird bei der Geburt. Ich möchte da nicht zu viel, vielleicht noch diesen Gedanken, wenn Mann und Frau zusammenkommen, ich meine jetzt geschlechtlich, zu einem Zeitpunkt, wo Kinder entstehen können, ist ja nicht immer, so viel Biologie kennt er auch, nicht immer möglich, ja, aber wenn ein Kind entstehen könnte, kann man das dann nicht zu einem Gebetsanliegen machen? Herr, jetzt besteht die Möglichkeit, dass ein Kind gezeugt wird. Und dass man dann Gott die Sache hinlegt. Das sind sicher Dinge, die wir sollten vieles in unserem Leben mehr mit Gott tun. Auch das. Mit Gott. Ich sage nicht, es gibt Extreme, ich habe sowas mal gehört, die sagten also, Mann und Frau dürfen nicht zusammenkommen, es sei denn zu dem Zweck unbedingt, um Kinder zu zeugen. Also die Stelle habe ich in der Bibel noch nicht gefunden. Das zeigt uns Korintherbrief was ganz, ganz anders. Nicht? Entzieht einander nicht, heißt es dort. Weil dann treten ganz andere Gefahren auf. Entschuldigung, wenn ich so offen spreche, aber auf dem Gebiet gibt es ganz komische Ansichten. Aber noch einmal, wenn es denn eine fruchtbare Zeit ist und ein Kind könnte entstehen, wenn man jetzt nicht zu Verhütungsmitteln greift, was dem ich überhaupt nicht das Wort reden möchte, keinster Weise, dann dürfen wir das alles auch Gott sagen und sagen, wenn jetzt ein Kind entstehen soll, dann wollen wir es von dir nehmen und gerne von dir nehmen. Also ich meine das in dem Hinsicht, dass wir nicht erst dann, wenn die Schwangerschaft eingetreten ist oder sich dem Ende zuneigt, anfangen, wenn sie bleiben im Gebet, nicht, sondern die ganze Zeit. Gut, wir müssen ein bisschen weiterkommen. Darf ich noch 10 Minuten überziehen? Ich möchte noch ganz kurz zu Kapitel 3 kommen. Das Thema hier ist Aufseher und Diener. Aufseher, an manchen Stellen werden sie auch Älteste genannt. Älteste ist mehr, was sie wohl waren. Sie waren ältere Personen, spricht mehr von ihrer persönlichen Würde. Aufseher spricht mehr von der Arbeit, die sie taten. Sie führten Aufsicht. Aber es sind nicht zwei verschiedene Ämter. Aufseher und Älteste sind dieselben Personen. Diener waren mehr mit äußeren Dingen beschäftigt. Diakone wurden sie genannt, Diakonos. Sie wurden damals, Diener wurden, so wie es uns die Schrift zeigt, wurden Diakone von der Gemeinde gewählt. Die Gemeinde wählte diese Männer, die mit äußeren Dingen der Gemeinde, mit der Verteilung des Geldes und Ähnlichem, also mit äußeren Dingen beschäftigt waren, die wurden von der Gemeinde gewählt. So finden wir das auch beschrieben in Apostelgeschichte, wo die ersten gewählt wurden, in Apostelgeschichte 6, wo Petrus sagt, seht euch um, er nennt dann die Qualifikationen, die diese Männer haben sollten, die die Tische bedienten, das heißt, für die Gelder verantwortlich waren, aber die Gemeinde hat sie gewählt. Während Aufseher wird, oder Älteste wird nirgendwo gesagt, dass die Gemeinde sie gewählt hat. Also wählt euch Älteste, was heute überall, wo dieses Amt des Ältesten in sogenannten bibeltreuen Gemeinden gibt, wählt die Gemeinde Älteste. Das Vorbild finden wir in der Schrift nicht. Die Ältesten wurden entweder von dem Apostel eingesetzt oder dass er andere beauftragte, das zu tun. Er hat nicht direkt Timotheus beauftragt. Er hat Timotheus nur die Eigenschaften genannt, die solche Personen haben sollten. Aber Titus hat er direkt beauftragt. Kann man im Titusbrief lesen. Er sollte Älteste anstellen. Die Qualifikationen, die dort genannt werden, sind sehr ähnlich wie die, die hier in Timotheus genannt werden. Also, wo die Schrift sagt, wo welche angestellt wurden, war es entweder tat es der Apostel oder Männer, die er beauftragt hat. Aber nie finden wir, dass die Gemeinde es selbst gewählt hat. Das wird heute oft übersehen. Nun, die ersten 7 Verse zeigen uns die moralischen Anforderungen an die Aufseher. Eine ganz wichtige für die damalige Zeit war zum Beispiel, sie sollten nur eine Frau haben. Nun, das war, wir wissen, dass im Judentum hatte Gott dazu lange Zeit geschwiegen, dass sie mehrere Frauen hatten. Der erste, der das wirklich zwei, wollen wir sagen, gleichwertige Frauen hatten, das war Jakob. Bei Abraham war das mit dieser Hagar, das hatte ihm ja seine eigene Frau untergejubelt, da diese Hagar, aber die galt als Sklavin. Die galt nicht als wirkliche Frau von Abraham. Aber Isaak hatte nur Rebekka. Isaac und Rebekka ein Bild von Christus und der Gemeinde, ein wunderbares Bild. Er hatte nur diese eine Frau, sein ganzes Leben lang. Und bei Jakob wissen wir, er hatte Rahel und Lea, da fing das Problem schon an. Und dann bei Salomo, naja, 1000, nicht? Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie sowas geht, wie man da noch mit in Frieden leben kann und wie die untereinander waren, das möchte ich nicht wissen. Furchtbar, ja, furchtbar. Gott hat da lange Zeit zu geschwiegen. Aber der Herr Jesus an mehreren Stellen sagt ganz klar, wie es am Anfang war. Er hat eben Adam nicht zwei oder drei oder noch mehr Frauen gegeben, er hat Adam eine Frau gegeben. Adam bekam Eva und sonst niemanden. Und das war der Gedanke Gottes. Und in der Christenheit sollte das also sofort von Anfang an bedacht werden. Aber wie gesagt, da waren jetzt eben solche, die zu Christen geworden waren, die hatten mehrere Frauen, nicht? Und dann hat Gott das so belassen, aber er wollte gleichsam, Entschuldigung, dass das ausstirbt unter den Christen, nicht? Und diejenigen, die Vorbilder sein sollen, da sagt er auf keinen Fall, sollen solche Älteste sein, die mehrere Frauen haben. Die haben Vorbildfunktion, das sollen alles nur Männer sein, die eine Frau haben. Das war zum Beispiel eine ganz wichtige Voraussetzung. Natürlich auch, dass sie keine Trinker sein sollten, dass sie nicht gewalttätig sein sollten, nicht? Gut. Dann bei den moralischen Anforderungen an die Diener, die so mehr mit praktischen Aufgaben betraut waren, da finden wir auch Anordnungen in Bezug auf die Frauen. Vielleicht, weil an die Ehefrauen dieser Diener, nicht? Weil ihr Dienst wahrscheinlich derart war, dass die Frauen dabei manchmal mithalfen, weil es mehr ein äußerer Dienst war, nicht der Dienst, der in der Lehre mehr so bestand oder in dem geistlichen Aufsichtsamt. Darum hier die Frauen extra miterwähnt. Sie mussten zum Beispiel auch gläubige Kinder haben, ja, die Ältesten. Es sollte keiner ein Ältester sein, der keine Kinder hatte. Der konnte in der Gemeinde sicher verkündigen, aber Ältester sollte er nicht sein, weil er sollte in seiner Familie gezeigt haben, dass er führen kann, dass er seine Kinder führen kann. Ja? Denn wie sollte er die Gemeinde Gottes führen, wenn er in seinem eigenen Haus total versagt hat, wenn die Kinder, muss man sagen, außer Rand und Band waren und dem Vater eine lange Nase drehten oder was weiß ich, nicht? Dann konnte, wenn er in seinem eigenen Haus keine Ordnung halten konnte, wie sollte er denn die Gemeinde Gottes leiten? So war das also eine Voraussetzung. Er musste in seiner Familie gezeigt haben, dass er geeignet war für ein solches Aufseheramt. Das zeigte auch gleichzeitig, dass es nicht ganz blutjunge Leute sein konnten. Ein 20-Jähriger konnte kein Ältester sein. Das ging einfach nicht, der hatte ja noch keine Familie, der hatte noch keine Kinder, die er großgezogen hatte. Nur mal ein 20-Jähriger wie Timotheus war sicher nicht viel älter, er konnte Prediger sein, keine Frage. Aber einen Ältestendienst konnte er nicht tun, weil er sich noch nicht beweisen hat können in der Familie. Alles die ganz, ganz praktische Dinge, die wir da finden in diesen Ausführungen. Dann in den Versen 14, 15, jetzt nähern wir uns dem Hauptteil, dem Kernpunkt dieses Briefes. Die schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, das die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde oder die Versammlung des lebendigen Gottes ist das Haus Gottes. Es ist jetzt nicht daran gedacht, dass jede einzelne Ortsgemeinde das Haus Gottes ist, ja? Sondern hier ist, wenn es heißt, die Gemeinde oder die Versammlung des lebendigen Gottes, das meint alle Gläubigen auf der Erde. Alle Gläubigen auf der Erde bilden diese eine Gemeinde. diese eine Gemeinde auf der ganzen Erde, so wird sie ja auch in der Zukunft sein. Wenn der Herr Jesus einmal gekommen ist, um die Gläubigen zu sich zu holen, gibt es keine Ortsgemeinde mehr. Da gibt es nicht die Gemeinde von Celle und die Gemeinde von Fassberg und die Gemeinde von Müden oder was weiß ich, gibt es nicht mehr. Dann gibt es nur noch diese eine Gemeinde, bestehend aus allen Gläubigen. Und manchmal im Neuen Testament ist diese Sichtweise einfach da. Wenn es heißt, dass Christus die Gemeinde oder die Versammlung geliebt hat, dann ist nicht die einzelne Ortsgemeinde gemeint, sondern ist die Menge aller Gläubigen gemeint. Und diese Sichtweise haben wir auch hier. Die Gemeinde, noch einmal die Menge aller Erlösten, sie bilden die Behausung Gottes. Und Gott will wohnen, und da, wo Gott wohnt, da will er Ordnung haben. Gott ist heilig und er ist gleichsam, oder der Herr Jesus ist der Hausherr, und er gibt die Hausordnung an. Und da können wir uns nicht einfach drüber wegsetzen und sagen, das gestalten wir mal, wie wir das so meinen. Nein, es ist die Versammlung Gottes, ist das Haus Gottes, nicht unser Haus. Nicht mein Haus, ist nicht unsere Gemeinde, meine Gemeinde. Manchmal sagt man, besuchen Sie doch mal unsere Gemeinde. So ein Ausdruck, also Paulus hat nie gesagt, besuch mal meine Gemeinde. Na, so ein Gedanke wäre Paulus überhaupt nicht gekommen. Ja, das ist die Gemeinde Gottes. Und das ist sein Haus. Und in seinem Haus hat er das Sagen. Und die Dinge, die Hausordnung, die hat er niederschreiben lassen in seinem Wort. Bloß nicht so. Wenn ich ins Freizeitheim nach Müden gehe und bin dann in einem Gastzimmer, da ist auf der Innenseite der Tür, steht da was. So ein DIN A4-Blatt, was ich tun darf und was ich nicht tun darf. Damit das Haus einigermaßen ordentlich bleibt. Das ist eine Art Hausordnung. Und zweitens stehen noch die Fluchtwege daneben, wenn es mal brennt, nicht? Das muss ja alles sein, das ist ja auch Vorschrift. So, da steht so ein Teil von der Hausordnung, steht da. Jetzt hätten wir das ja gern in der Bibel auch, nicht? Am besten noch würde das überschrieben, Hausordnung Gottes für seine Gemeinde. Und dann auf drei Seiten alles niedergeschrieben. Punkt 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, fertig. So hätten wir es gern, aber das steht nicht so in der Bibel. So steht es nicht, das steht verstreut in der Bibel, im Neuen Testament. Und da muss man alles diese, vor allem natürlich, hier 1. Timotheusbrief, Korintherbrief, es gibt schon Bücher, wo mehr steht, wo das ein bisschen gehäuft steht. Und diese muss man lesen, aber noch einmal, das sind nicht so 1, 2, 3, 4, 5, so jetzt habe ich sie intus. Muss wirklich das Wort studieren. Aber es ist wirklich eine Hausordnung. Wenn vorhin eine Hausordnung war, die Frauen schweige in der Gemeinde, dann ist es Hausordnung. Wenn es das Haus Gottes ist, dann hat er das so festgelegt. Ein Gebot des Herrn, sagt Paulus. Und dann hat niemand das Recht zu sagen, ab heute ändern wir das. Machen wir anders, dann ist es nicht mehr eine Darstellung vom Haus Gottes, dann ist es eine Darstellung von deinem Haus. Wie du das denkst, wie du das willst. Und die Frage ist dann, ob das dann irgendwann noch eine Darstellung vom Hause Gottes ist, wenn alles abgeändert ist, was Gott sagt. Gott hat gesagt, aber wir sagen so. Das hat der Teufel von Anfang an gesagt. Sollte Gott gesagt haben, hat er zu Eva gesagt. Sollte das wirklich Gott so gesagt haben? Sollte er das so gemeint haben? Hat es hier ganz anders gemeint. Und dann wird es anders gemacht. Und irgendwann, ich sage nicht gleich bei der ersten Regeländerung, aber irgendwann verliert das dann den Charakter des Hauses Gottes. Und da sind wir dann beim 2. Timotheusbrief. Und dann heißt es, geht aus ihrer Mitte. Und dann bin ich an einem Platz, wo ich nicht mehr sein kann. War als junger Mann, als Student in einer Gemeinde, da wurde eines Tages verboten, dass die Frauen sich das Haupt bedecken. Es gab Schwestern, die sich bedeckten, und es gab Schwestern, die sich nicht bedeckten beim Beten. Und dann war es so, dass unter den Schwestern ein bisschen Rivalität war. Die einen, die sich nicht bedeckten, die sagten zu den anderen, ihr wollt die super fromm sein. Und dann ist der Gemeindeleiter eines Tages gekommen, hat verboten, dass die Frauen ihr Haupt bedecken. Am nächsten Sonntag bin ich weggegangen. Ich habe zuerst mit ihm gesprochen. Ich habe ihm gesagt, dabei Gottes Wort sagt, die Frau, die betet, soll das Haupt bedecken. Ja, das steht da, aber mir, das ist eine äußere Verordnung, die mir nicht so wichtig ist. Wichtig ist mir der Friede. Ich hatte kein gutes, kein reines Gewissen mehr. Ich habe nachts nicht mehr schlafen können. War von oben her verordnet worden, Gott sagt so, aber ich sag so. Jahre später habe ich den Bruder nochmal besucht. Er hat dann bitterlich geweint darüber, das, was er da vor vielen Jahren getan hatte. Nein, wir müssen die Dinge ernst nehmen. Gott möchte ernst genommen werden. Die schreibe ich dir auf, dass du wissest, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Dort ist die Wahrheit zu finden im Hause Gottes. Viel mehr will ich dazu nicht sagen. Und dann, entschuldige, wenn ich noch etwas mache, kommt ein wunderbarer Vers, der Vers 16. Das Geheimnis der Gottseligkeit. Ich lese den Vers. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Er, der offenbart worden ist im Fleisch, ist gerechtfertigt worden im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Von dem, wem hier die Rede ist, ist klar nicht. Das ist der Herr Jesus. Das ist der Herr Jesus. Und er ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Es ist ganz interessant, was die Bibel unter einem Geheimnis versteht. Sie versteht unter einem Geheimnis eine Sache, die eine lange Zeit nicht bekannt war und dann offenbar wird. Bis dahin war sie ein Geheimnis. Im Neuen Testament gibt es verschiedene Geheimnisse. Im Neuen Testament ist alles offenbart. Bis dahin war das ein Geheimnis. Christus und die Versammlung zum Beispiel war ein Geheimnis. Im Alten Testament war das nicht bekannt. Und hier das Geheimnis der Gottseligkeit. Was heißt das aber? Wenn es bis dahin ein Geheimnis war, dann war vorher nicht klar, was Gottseligkeit ist. Das heißt, ich kann alle Leute nehmen im Alten Testament. Adam, gottselig? Nein. Abraham? Nein. Noah? Nein. Abraham geben? Nein. David? Nein. Jesaja? Nein. Daniel? Nein. Geheimnis. Was wirklich Gottseligkeit ist. Gottseliges Leben. Und dann kam eine Person, das ist der Herr Jesus, wie wir das hier gelesen haben. Er ist offenbart worden im Fleisch. Und jetzt wurde gesehen, was Gottseligkeit ist. Ich kann es auch anders ausdrücken, was wahre Frömmigkeit ist. Wahre Frömmigkeit. Das ist zum ersten Mal, ich möchte sagen, in Reinkultur, ja ohne Makel, ohne irgendeinen Makel, beim Herrn Jesus gesehen worden. Das ist Gottseligkeit. Aber das ist natürlich etwas, was Gott bei uns auch sehen will. Deswegen wird das geschrieben. Aber es war bis dahin ein Geheimnis. Christus hat zum ersten Mal gezeigt, was wahre Frömmigkeit ist. Wenn wir denken, im Alten Testament nicht, da heißt es, Gott schaute auf die Erde, ob einer da sei, der Gutes tue. Einer, der Gott suche. Keiner. Alle sind abgewichen. Alle, auch Abraham, auch David, alle. Keiner. Und dann kommt dieser. Und dann sagt Gott, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das war sein gottseliges Leben, ohne Makel. Und wenn du gottselig leben willst, und wenn du ein Kind Gottes bist, willst du das, dann gibt es ein Vorbild für dich. Das musst du anschauen. Den musst du betrachten. Das ist den Herrn Jesus. Und wo findest du ihn in seinem Leben? Das sind vier Bücher. Das sind die vier Evangelien. Da findest du das Leben des Herrn Jesus hier auf der Erde. Und da wird dir dieses gottselige Leben geschildert. Und das studiere. Und darüber denke nach. Und dann sage zu dem Herrn Jesus, Herr Jesus, und ich möchte das auch offenbaren. Ich möchte das auch zeigen, etwas wenigstens von dieser Gottseligkeit. Aber jetzt machen wir mal Pause.